Und den Traum vom Polizeiautofahren hast du schon erfüllen.
Ja, Traum hatte ich jetzt bei mir nicht so gehabt, der ist eher bei meinem Sohn. Genau, aber ja, ich bin auf mehreren Patrouillenfahrten auch in der Nacht dabei.
Talk im Saustall. Persönlichkeiten aus der Region im Gespräch mit dem Andreas Troxler. Nimm Platz am Stammtisch und los rein.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Bagno, die Marke für Ihren Badumbau von der Grüter Hans AG.
Herzlich willkommen hier im Saustall. Talk im Saustall heisst unser Format. Heute Gast ist die Ylfete Fanay, oder eben Ylfete, wie du gesagt hast, glaube ich, es richtig heisst. Geboren in Prizren, heutigen Kosovo. Dann seit 23 SP, Regierungsrätin im Kanton Luzern, Vorsteherin Justiz- und Sicherheitsdepartement. Spannende Geschichte, die du mitbringst von deinem Leben und von deinem Werdegang. Mit 9 nach Sursi gekommen, in der Stadt Luzern wohnhaft, mit deinem Mann Stefan und deinem Sohn Arian. Und vom Werdegang her Berufsmatura, Master in sozialer Arbeit. Jahrgang, frage ich einmal.
1982.
Das heisst, du wirst gleich 43.
Genau.
Fühlt sich gut an? Ja. Schaust du mehr vorne, mehr hinten?
Nein, ich sage einfach 40 plus.
Mhm.
So.
Ja, super, hat das geklappt hier. Und die Frage wäre auch, so ein bisschen, was du trinkst von unserer Hausbar. Wir haben hier Mineral mit, wir haben noch ein bisschen Zitronen drin. Oder was darf ich dir einschenken?
Wenn ich nicht weiss, was ich bestelle, ist immer Rivella Rot. Bei mir hoch im Kurs. Also gerne ein Rivella Rot.
Ja, das würde ich gerne einschenken. Und dann dürftest du schon ein bisschen erzählen, was du für einen Gegenstand mitgenommen hast. Ich sehe hier einen Schlüssel auf dem Tisch.
Ja, ich habe hier einen Schlüsselbund mitgenommen. Und zwar sind das Schlüssel vom ehemaligen Zentralgefängnis. Und diese Schlüssel habe ich bekommen von meinem Vorgänger, Paul Winiker, wo er mir das Amt offiziell übergeben hat, Verantwortung in meine Hände übergeben hat. Und diese Schlüssel habe ich in meinem Büro. Und so die Schlüssel sind für mich so ein bisschen Symbol. Ja, mit dem Schlüssel, mit diesen Schlüsseln kann man Türen öffnen, auftun, neue Perspektiven, neue Räume. Etwas, wo zu sagen geht, vielleicht geht eine neue Türe auf. Aber es ist auch Verantwortung, weil die Schlüssel mit dem kann man auch Türen schliessen, wie jetzt in meinem Departement, Justizvollzugsanstalt, Gefängnis, wo es darum geht, eben manchmal eine Tür hinten zu machen und die Verantwortung, die ich habe in diesem Amt für die Menschen im Kanton Luzern, ja, das symbolisiert ein bisschen das. Und die Schlüssel sehe ich jeden Tag. Und das ist das Erste, was mir eingefallen ist.
Gibt es auch noch Türen, die Sie würden funktionieren?
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe gedacht, irgendein ist gar nicht vielleicht noch vielleicht vorbei, weil das wird ja jetzt auch so als Hotel genutzt und vielleicht passt das noch irgendwo.
Ja, du hast das Amt übernommen, im 23. gewählt worden. Wir kommen nachher auf Politik zu sprechen. Du hast auch eine ganz spannende Geschichte, wie du in die Schweiz gekommen bist, wie auch von deinem Hintergrund, also vom Kosovo, wo wir da mit der Familie zusammen in die Schweiz sind. Ich werde zuerst ein bisschen auf das noch zu sprechen kommen. Das ist die Frage, die wir anfangen. Vielleicht bei der Jugendzeit im Kosovo, wo ich denke, bis 9 bist du dort gewesen, bis du nach Sursi gekommen bist. Was ist dir dort in Erinnerung? Also sind da Kuhweiden noch oder Desu, die die Lasten ziehen? Oder sind es meine traditionellen landwirtschaftlichen Bilder, die ich vom Kosovo Hader auch gesehen habe? Kann man sich das so vorstellen, wie du dort aufgewachsen bist, die ersten Jahre? Oder?
Ja, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wirklich ein bisschen abgelegen von der Stadt, etwa 7-8 Kilometer. Und damals, so als Kind, gefühlt, war die Stadt mega weit weg gewesen. Und jetzt, wenn ich merke, 7 Kilometer ist eigentlich nichts. Ich bin dort die erste und zweite Klasse in der Schule. Meine Eltern haben damals schon in der Schweiz gelebt. Also vor allem mein Vater ist seit meiner Geburt in der Schweiz. Und was ich mich am meisten an die Kindheit in Kosovo erinnert, sind eigentlich Bäume. Also ich bin viel auf den Bäumen gewesen. Wir haben so in der Nähe den Aprikosenbaum gehabt. der hat mega feine Aprikosen gehabt, wo mich manchmal, wenn ich Aprikosen esse, mich an den Geschmack erinnert. Aber es gibt sehr selten, wo ich so eine verwünsche, wo ich das Gefühl habe, ah, das schmeckt wirklich so nach Kindheit. Aprikosenbäume, die vielleicht nicht so hoch sind, oder Kiesebäume. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Erinnerung, so ein bisschen der Schulweg. Ich hatte einen recht langen Schulweg gehabt. Es waren vielleicht 3 Kilometer gewesen. Aber trotzdem, so als Kind, was man so vom Weg entdeckt und so irgendwo, ja, das ist das, wo ich mich am meisten kann erinnern. Und meine Großmutter, die damals gelebt hat, wo, ja, wir haben bei ihr gewohnt, weil meine Eltern in der Schweiz waren. Das sind so ein bisschen die Erinnerungen so an die Großmutter und die Bäume in Kosovo.
Mhm. Du hast gesagt, der Babi oder die Eltern sogar sind beide in der Schweiz gesehen. Wie ist das gesehen oder wie ist es zu dem gekommen, dass man einen Teil von der Familie mitnimmt und den anderen quasi der Großmutter überlässt? Das ist ein bisschen salopp formuliert. Ja.
Ja, mein Vater ist vor meiner Geburt in die Schweiz gekommen, einfach zum arbeiten. Die wirtschaftliche Situation in Kosovo war dort sehr schlecht gewesen. Man hat dann Leute quasi vom Ausland, von Jugoslawien damals, auch rekrutiert, um da in die Schweiz zu arbeiten als Gastarbeiter. Und dann ist er gekommen und ist immer 9 Monate lang da in der Schweiz gewesen und ist dann wieder zurückgekommen. Und jahrelang ist das so gegangen. Und dann irgendwann hat mein Vater oder meine Eltern entschieden, es wäre ja schon gut, wenn es eine gewisse Familienzusammenführung gibt, aber nur temporär. Und weil meine Schwester und ich schon eingeschult waren, haben sie gefunden, ja, wir gehen ja nur für ein Zeitchen dorthin, wir kommen ja wieder zurück, darum kann man jetzt, soll man die 2 Töchter nicht aus der Schule nehmen. Und dann ist es aber ein bisschen anders gekommen. Dann hat es ein bisschen in Kosovo eine gewisse politische Krise gegeben. Schulen sind zugegangen. Und dann hat meine Großmutter einfach für sich entschieden, so, das geht nicht mehr weiter so. Ich mag die Verantwortung nicht tragen, wenn etwas passieren sollte. Und dann hat sie meinem Vater gesagt, wir kommen jetzt. Dann hat sie damals uns begleitet per Flugzeug und wir sind so in die Schweiz gekommen. Und dann haben wir auch immer gedacht, dass das vielleicht für eine kurze Zeit wird sein. Und ja, so ist es 30 Jahre später, 40 Jahre sind wir jetzt schon da. Ja.
Hast du das damals verstanden, dass jetzt die Eltern in der Schweiz sind und ihr müsst zurückbleiben? Oder bist du verrückt gewesen von erst? Moment, weil logisch, willst du bei den Eltern sein, nehme ich mal an.
Ja, ich war noch klein, als sie gekommen sind. Ich war 7. Vielleicht habe ich dort nicht so viele so Erinnerungen. Was ich mich schon erinnere, ist ganz fest, wenn ich mich verabschiedet habe von ihnen. Also wenn ich gewusst habe, dass sie morgen gehen und so ein bisschen die Nähe zu den Eltern, zu der Mutter gesucht habe, das ist mir schon wirklich geblieben. Ja, bleibend in Erinnerung, weil ja, es ist wie so, ich habe sie natürlich auch vermisst. Ja. Und gleichzeitig dann nachher, als ich in die Schweiz gekommen bin und meine Großmutter nicht mehr da war, ist das auch wiederum so ein gewisser Abschied gewesen. Ich habe sie ganz fest vermisst, meine Großmutter. Es ist, als Kind versteht man das noch nicht so ganz, wieso muss man dann Abschied nehmen und wieso ist das so, wie es die Erwachsenen entschieden haben.
Mhm. Wie ist das beamtentechnisch gegangen nachher? Also Familiennachzug ist, gehört man ja, also ja, auch von den Italienern Zeit her noch in den 60er Jahren, dass es als Saisonier hast du kein Recht. Ist dein Vater mittlerweile dann dort eingebürgert gewesen? Oder wie ist das möglich geworden, dass ihr dürfen bleiben, wo ihr mit dem Flug angekommen seid?
Er hat über Jahre, ich glaube, 7 Jahre lang, hat er immer den Saisonierstatus gehabt. Und er hat aber einen Arbeitgeber gehabt. Er hat beim Eichhof da in der Region gearbeitet. Und der Arbeitgeber hat dann sich in einmal eingesetzt, dass er einen Arbeitsvertrag, also wie einen Jahresvertrag bekommt. Und das hat wie so für Migrationsbehörden mehr Sicherheit gegeben. Das heisst, er hat dann nachher eine B-Bewilligung bekommen. Mit dem hat er dürfen Familie nachziehen. Dann ist dann meine Mutter mit den 2 jüngeren Geschwistern in die Schweiz gekommen. Der jüngste Bruder ist dann noch, das 5. Kind ist dann nachher da noch zu Hause auf die Welt gekommen, aber sie sind dann nachher so in die Schweiz gekommen. Und wir haben damals, bis Ende 1991, war es möglich gewesen, dass wir von Jugoslawien frei in die Schweiz einreisen konnten, also als Touristenvisum sozusagen. Und dann sind wir drum, haben wir nicht einen Familiennachzugsantrag müssen stellen, dass wir einfach in die Schweiz haben können einreisen. Aber selbstverständlich, als wir dann da gewesen sind, ja, hat's dann nachher, haben wir eine Bewilligung bekommen, Bewilligung. Ja, so ist das dann nachher gegangen.
Mhm. Ja, machen wir einen Sprung da nach Sursi, wo wir als Familie dann wieder vereint gesehen sind. Wie ist das für dich, Fuss fassen in einem neuen Ort, neue Kultur? Du bist zwar jetzt mit der Familie zusammen, oder? Der engste Kreis. Und gleichzeitig, sobald du aus dem Kreis rausgehst, ist alles fremd, von bei der Sprache an, bei den Menschen. Oder eben auch gewisse Menschen, die auch Vorurteile haben, die nicht so gut gesinnt sind gegenüber allgemeinen Ausländern. Ja.
Ich habe als Kind habe ich einfach mein Bezugsort war einfach meine Familie und die Schule gewesen. Und ich bin dort in St. Martin in die Schule. Und dort hatte ich rundum nette Leute, Lehrerinnen, die mich im Deutsch unterstützt haben, Lehrpersonen, die gemerkt haben, dass ich gut in Mathe bin, zwar mit der Sprache noch so am Lehren bin, aber so Aufgaben haben. Und was ich dann in der Kindheit für mich so prägend war, ist, ich habe die Schulbibliothek entdeckt. Also in Kosovo, dort habe ich eigentlich nie eine Bibliothek von innen gesehen. Ich habe einfach gewusst, es gibt eins im Lehrerzimmer. Aber dort haben wir ja als Kind keinen Zugang gehabt. Aber dann nachher in die Schulbibliothek zu gehen und die Bücher auszuleihen. Also ich habe während der ganzen Primarschule, glaube ich, fast alle Bücher dort drin gelesen.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch. Und das hat mir auch extrem geholfen, nachher zum Sprachlehren. Ich bin wirklich so zu einer Leseratte geworden, weil ich gefunden habe, hey, das ist so schön, können lesen und in eine Welt eintauchen. Und gleichzeitig habe ich ja nicht so bewusst gemacht, dass man dann Deutsch lernen kann. Aber das ist so ein bisschen meine Freizeitbeschäftigung dann auch geworden. Hey, das Lesen, Entdecken von Welten, von Geschichten. Ja, und so erst noch nachher im Übergang bei der Sekundarschule, also so als Kind wollte man ja immer so, ja, nicht so auffallen, dass man ganz anders ist. Ich habe gewusst, ich habe eine andere Muttersprache und ich bin von einem anderen Land und es haben auch die anderen Kinder, die haben gewusst und mich auch unterstützt. Irgendwann haben wir so ein bisschen, ja, möglichst wenig Unterschied untereinander. Und ich eigentlich erst sehr spät habe ich so bewusst gemerkt, dass es ein bisschen ein Unterschied ist, ja, dass man eben eine andere Herkunft hat, eine andere Muttersprache. Und ja, das ist später gekommen. Mhm.
Hat es auch dort, geht davon aus, auch negative Erlebnisse gegeben, die, ja, wo gespürt hast, dass du fremd bist in diesem Land, jetzt am Anfang noch, oder? Umso mehr. Und
erst etwa, als ich bei der Lehrstelle suche.
Oder vielleicht hast du auch positiv gesehen. Ich wollte jetzt da nicht etwas sagen, was nicht stattgefunden hat. Also, du hast gesagt, die Schule war ja super gewesen mit den Lehrerinnen und Lehrern. Genau. Und hast können Bücher lesen und ja.
In der Schule habe ich habe mich rundum wohlgefühlt, so in der Klasse, wo ich war. Und das habe ich lange, habe ich das wie nicht so festgestellt, dass da Unterschied, dass ich anders behandelt würde oder so. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Erst, wo es um die Lehrstellensuche gegangen ist, und ich war immer eine gute Schülerin gewesen, also nicht zu der, ja, ich hatte nicht gerade 5,5 oder 6 gehabt, aber so im Durchschnitt immer so um 5 umeinander. Und dort habe ich gedacht, ja, Lehrstellensuche und so, das wäre ja kein Problem mit so guten Noten und so. Und wo ich gemerkt habe, so ein bisschen die ersten Schulgespendli, die Lehrstellen gefunden hat und ich so Ende, dritte Sek, so gegen Ende, ich so zu den wenigen gehört habe, die noch keine haben und ich gemerkt habe, aha, aber ich habe ja so gute Noten, andere mit schlechtere Noten haben schon Lehrstellen. Wieso ist das echt so? Ich habe es lange nicht verstanden. Ja, nachher habe ich die vierte Sek gemacht, das 10. Schuljahr. Und erst dann habe ich gemerkt, ja, ich glaube, das hat mit dem zu tun, dass ich einen anderen Namen habe. Und was ich mich auch gut kann erinnern kann, immer so, früher haben wir ja per Post die Bewerbungen geschickt und per Post dann ja, eine Antwort bekommen, ein Negative. Und ich habe gewusst, wenn etwas am Mittag, wenn ich in die Briefkasten reinschaue, etwas ist drin, dann ist es negativ. Sonst würden sie ja anrufen. Mhm. Oder ich bin reingestürmt, wenn nichts war, unten der Brag läuten und meine Eltern so, nein, kein Telefon. Und ja, das war so ein bisschen eine schwierige Zeit gewesen. Ich habe aber selber irgendwie gewusst, irgendwo wird es einen Ort geben, wo ich die Chance wird bekommen. Ich habe eigentlich eben nicht verstanden, wieso ich das nicht bekomme. Ich habe gute Leistungen. Und ich habe den Glauben immer gehabt, es wird schon irgendwo noch einen Lehrer für mich geben.
Und die hast du auch bekommen. Beim KV habe ich noch gelesen gehabt. Bei einer Sprachschule.
Ja, sind die Geschäftsleiterinnen von der Sprachschule haben dann meine Bewerbung bekommen und ich bin ja wie im 10. Schuljahr gewesen und dann haben sie gedacht, ja, sie haben ja gute Noten, haben mich eingeladen und haben mir dann gesagt, ja, sie haben sicher ein bisschen Erfahrung im Bewerben und jetzt auch im Vorstellen. Da habe ich gesagt, nein, das ist mein erstes Vorstellungsgespräch. Mhm. Und dort habe ich noch eine Chance bekommen und das sind alles Frauen, die haben auch irgendwo einen Migrationshintergrund gehabt und sie haben mir dann Chance gegeben und haben aber auch sehr viel von mir erwartet und angefordert, auch an Leistungen, an die Noten, die sie so an mich gestellt haben.
Mhm. Ich würde sagen, mit dem Lehrstab bist du so richtig angekommen in der Gesellschaft, mit dem Beruf, den du lehren durftest. Du bist jemand gewesen, der die Sprache von eurer Familie, so habe ich es jedenfalls nachgelesen, schnell und gut gelehrt hat. Und hast dann dort fast alle so ein bisschen eine Vermittlerfunktion darüber noch für deine Geschwister, wie auch für die Familie, wenn es jetzt darum gegangen ist, eben, der Vater hat noch gelesen, Lastwagenprüfung, und er noch absolviert hat, ist das, also bevor wir jetzt weitergehen, beruflich, ich gehe davon aus, ist in der gleichen Zeit, der ähnlichen Zeit gesehen, auch eine Belastung gesehen für dich. Also du musst immer quasi vermitteln zwischen diesen zwei Kulturen.
Ja, übersetzen, alle Behördenbriefe, die gekommen sind, Krankenkasse oder sonst irgendetwas. Sind ja Briefe aufgelegen, wo meine Eltern dann manchmal gefragt haben, was ist das? Oder irgendwie ein Schulbrief von meinen Geschwistern, wo ich dann, ja, vor allem bei den Geschwistern, wenn es darum gegangen ist, auch, ja, Elterngespräche oder mal das Telefon von der Lehrperson, wo es dann auch ein bisschen gewisse Loyalitätskonflikte gab zu meinen Geschwistern.
Dass sie für sich machen in
der Schule? Ja, gleichzeitig so müssen schauen, ja, so ein bisschen können übersetzen oder vielleicht doch nicht alles übersetzen. Die Verantwortung dort als Kind, das ist eigentlich so im Nachhinein gesehen, ja, eine recht grosse Verantwortung. So. Und wo mein Vater eben eine Lastwagenprüfung gemacht hat, hat er manchmal so gewisse Verbindungswörter nicht verstanden. Also das Technische hat er gut im Griff gehabt, aber so gewisse Verbindungswörter. Und dann hat er mich immer gerufen am Abend, kannst du schnell kommen? So am Anfang denkst du, ja, das geht ja nicht so lange und so. Aber weil es regelmäßig vorkommt, ist, habe ich gedacht, oh nein, ich verschwinde gerade lieber ins Zimmer. Da muss ich nicht die ganze Zeit, aber trotzdem, so im Nachhinein, dass mein Vater mit dem Deutsch, das er sich selber beigebracht hat, das geschafft hat, die Lastwagenprüfung zu machen, das hat Beharrlichkeit auch gebraucht und das habe ich auch sehr bewundert, dass er so lange, er ist dann mehrmals durch die Prüfung durchgefallen und so, und das war wirklich wegen der Sprache gewesen, und das hat er am Schluss dann nachher geschafft. Und ich bin wirklich stolz gewesen und denke, ja, ich habe da einen kleinen Beitrag dazu geleistet.
Mhm. Entschuldigung, sind beide ein bisschen verhalten und noch verletzt. Wir haben gar noch nicht darüber geredet. Was ist da passiert mit deinem Bein?
Ja, ich bin da beim Laufen den Fuß verdreht und einen kleinen Bruch eingefangen.
Mhm. Also mit OP oder ohne OP?
Ohne OP.
Hochlagern, ja. Schonen und ein bisschen Zeit geben.
Genau.
Ja, sehr spannend, von deinem Werdegang von Sursi her, mit der Familie, mit der Integration. Nachher ist es weitergegangen mit dem, was du nachher den Master gemacht hast in sozialer Arbeit, also nach dem KV. Hast du dort auch gerade auf Luzern gewechselt? Oder ist es erst später gekommen, dass du von Sursi weggezogen bist und dann Luzern sesshaft geworden bist?
Ja, nach dem KV habe ich die Berufsmatura gemacht und dann, als ich angefangen habe, soziale Arbeit zu studieren an der Hochschule Luzern, dort mit so im Studium, so, das ist, glaube ich, 24, habe ich dann mal gesagt, so, ich bin so viel in Luzern, habe da nebendran noch eine Teilzeit gearbeitet und in Luzern studiert. Dann bin ich dann ausgezogen, bin in einer WG zu Luzern und dort bin ich dann nachher geblieben und mehrmals gezügelt in dieser Zeit, so vom einen Quartier ins andere. Aber das Studium, und zuerst habe ich den Bachelor gemacht in sozialer Arbeit, habe dazwischen einmal ein Studium angefangen an der Uni Luzern, Rechtswissenschaften. ja, ein paar Semester, wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, das kann ich irgendwie, es ist unmöglich, so, das alles nebendran, neben Job und Kantonsrat bin ich dann auch noch gewählt worden, so ein Studium zu bewältigen, habe ich dann nachher dann aufgehört und später eben den Master gemacht in sozialer Arbeit.
Und dann beim Schweizerischen Arbeitshilfswerk gearbeitet, habe ich gelesen, als Sozialarbeiterin. Dort bist du, würde ich sagen, auch wieder auf ähnliche Leute gestossen, sehr wahrscheinlich auch mit Migrationshintergrund, nicht nur. Hat das die Arbeit dann dort erleichtert für dich, logischerweise? Also neben der Sprache, vielleicht hast du mal anwenden können, auch vielleicht von der Geschichte, die du erlebt hast, wo du hast können dich hineinfühlen in die Leute und was sie vielleicht brauchen oder was es braucht, dass sie eben die Lehrstelle überkommen oder wie ist es dort so gesehen für dich?
Ja, das Thema Integration hat mich eigentlich so auf verschiedenen Ebenen begleitet. Nach dem Studium habe ich zuerst so im Bereich Jugendsuchtarbeit, also Suchtberatung auch gearbeitet. Und dann bin ich noch, bevor ich zum SAH, also zeitlich gearbeitet habe, bin ich zuerst beim Kanton Nidwalden gewesen, für die Integrationsförderung im Kanton Luzern, Kanton Nidwalden zuständig gewesen. Und dort, wir haben dort so, meine Zuständigkeit war so in dem Bereich Integrationsförderung, Programm, Deutsch, Sprachkurs, aber auch ganz viele andere Angebote im Kanton Nidwalden zusammen mit den Gemeinden zu erarbeiten, mit Gemeinderäten und Gemeinderäten zusammenarbeiten. Und dann weiter ist es gegangen, als ich beim SAH gearbeitet habe, im Bereich Arbeitsintegration. Dort, meine Sprache konnte ich überhaupt nicht anwenden, weil es ist ganz eine andere Zielgruppe auch gewesen, von Leuten, die hergekommen sind. Und dort bin ich als Sozialarbeiterin gewesen. Das heisst, Methoden von Beratung, Begleitung, auch Kontaktpflege zu Unternehmen, Unterstützung bei der Lehrstellensuche, bei der Arbeitssuche sind so wirklich in diesem professionellen Kontext halt Beratung und Begleitung auch gewesen. Und das sind eigentlich mehr Instrumente, die ich dann aus der Sozialarbeit herausgelernt habe. So, wie tut man nicht nur Leute so mit ihrer Geschichte so dort drin begleiten, was brauchen sie? Es gibt, neben dem Einzelfall gibt es immer einen Kontext von der Familie. Wenn es darum gegangen ist, für jemanden zum Beispiel einen Deutschkurs mitzuorganisieren oder eine Arbeit, dann hat man müssen auch immer schauen, da gibt es noch eine Familie, was ist mit den Kindern, was ist mit dem Ehepartner, Ehepartnerin. Man muss immer so das Ganze dort rein auch mitdenken. Und das ist eine Begleitung und Beratung, die ich sehr gerne gemacht habe, so in unterschiedlichsten so Facetten jetzt aber von der Integration.
Wenn wir so den beruflichen Teil abschließen, ich habe das Gefühl, du bist jemand, der sehr ehrgeizig ist und auch einen Plan hatte und nicht aufgegeben hat, gehört auch dazu. Bist du das? Also, es ist immer weitergegangen, also Berufsmatura, also immer noch eine höhere Schwelle. Politisch können wir nachher darauf sprechen, ist so ähnlich dann vorwärts gegangen. Wenn wir jetzt über deine Person reden, also bist du ehrgeizig?
Ich würde sagen, ja. Also ich bin jemand, der einfach neugierig ist auf neues Lehren. So, und das hat es wie ein bisschen ausgemacht, dass ich so ein bisschen gewusst habe, wenn ich jetzt etwas abschliesse, also sozusagen, wenn eine Tür irgendwo zugeht, dass ich gewusst habe, es kommt etwas Neues. Und so nach dem Interesse eigentlich ein bisschen gefolgt. Und immer wieder so mit guten Leuten in Kontakt waren, die mich begleitet haben, beraten haben. Und ich immer wieder so ein bisschen auf ein Unterstützungsfeld können, drauf zählen. Das hat es eigentlich wie ein bisschen ausgemacht. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, so ein bisschen vor dem Studium oder nach dem Studium, wenn mir jemand gesagt hat, so in 10, 15 Jahren wirst du mal dort hinstehen, dann hätte ich das niemals geglaubt, dass das möglich wird, weil ich halt das Bild nicht vor mir hatte, dass ich jetzt mal Regierungsrätin werden wollte, sondern mir hat Politik Spass gemacht. Ich konnte mit Leuten zusammen etwas bewirken und ich habe mir gesagt, solange mir das Spass macht und ich das Gefühl habe, ich kann einen Beitrag leisten, solange mache ich das.
Ja, du hast es politisch angesprochen, auf das können wir gerade sprechen. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen und gehen in die Werbung. Wir sind gerade wieder da, bleiben dran. Bis nachher.
Der Videopodcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, der Traumbadmacher von der Grüter Hans AG. Wir erfüllen Ihren individuellen Badtraum bis ins kleinste Detail. Dank uns investieren Sie nachhaltig und sinnvoll in die eigenen vier Wände.
Der Videopodcast wird produziert von Luvido Videoproduktion. Dein Partner für Videoproduktionen aus der Region.
Herzlich willkommen zurück hier im Saustall. Talk im Saustall heisst Format. Neben mir ist immer noch die Ülfed Fanay. Richtig ausgesprochen?
Nein, ich habe ein bisschen eine Mischung von allem gemacht.
Ja, könntest du mich korrigieren?
Ja, Ülfed ist auf Albanisch und dann korrekte Sprechweise ist ein Ülfed. Aber ganz viele Leute sagen mir Ülfed und das ist nur eine Abkürzung. Es ist auch richtig, wenn man Ülfed sagt. Es gibt alle Variationen.
Ja, wir haben vorher ein bisschen darüber geredet und gleich habe ich es nicht hingebracht. beim Shakiri ist es so ähnlich, also Chachiri würde heissen.
Genau.
Wir uns da einen Austausch vorher dazu. Ja, wir kommen zu der politischen Karriere, also parallel zu deinem beruflichen Werdegang. Hast du gesagt, du bist auch dann in die Politik eingestiegen, bist Grossstadträtin geworden, zu Luzern, Kantonsrätin später und jetzt aktuell Regierungsrätin. Woher kommt dein politische Interesse? Oder wie ist es zu dem gekommen, dass du sagst, jetzt will ich politisch aktiv werden, neben all dem, was du ja sonst hast müssen, auch machen und organisieren, zuerst einen Beruf oder etwas kannst lernen oder dass du in der Gesellschaft ankommst, dass du noch zusätzlich Zeit nimmst für Politik. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, Auslöser war sicher gewesen, so während dem Studium, wo ich so ein bisschen, mich vertieft habe in gewissen gesellschaftlichen Themen. Soziale Arbeit ist sehr ein Beruf, wo sich mit gesellschaftlichen Themen, gesellschaftlichen Problemen auch auseinandersetzt. Und dort habe ich gemerkt, ja, es gibt das Thema von Chancengleichheit ist für mich so ein wichtiges Prinzip. Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe erst dann so ein bisschen herausgefunden und gemerkt, aha, das, was ich erlebt habe in der Lehrstellensuche, das hat mit gewissen Ungleichheit auch zu tun. Es hat auch zu tun mit Diskriminierungen, der Diskriminierungserfahrung, die gewisse Gruppen unserer Gesellschaft machen. Und das habe ich dann viel besser einordnen und ich habe wie gemerkt, es interessiert mich, diese Fragen nicht nur so im Studium nachzugehen, sondern mich so ein bisschen im Alltag auch damit auseinandersetzen und dann ist es wie nicht so weit weg gewesen, in die Politik einzusteigen.
Und nicht Pfust im Sack machen, sondern
genau,
einen politischen Prozess.
Ja, einen aktiven Beitrag da zu leisten und dann bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die in der SP aktiv waren. Sie haben mich einmal da einen Parteianlass mitgenommen und dann haben sie auch gesagt, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich da einzugeben. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen in den Parteien, wo man sich thematisch einsetzen kann. Und so bin ich einmal so eingestiegen, einfach so. Und dann hat es ein das andere ergeben. Nachher.
Und bist du dort auch erfolgreich gewesen, im Sinne von, willst du etwas bewirken? Bist du unzufrieden mit dieser Situation allgemein oder willst du dich verbessern? Für Sekundas haben wir euch ja, die Liste gemacht oder wie sagen wir das, Verein gehabt oder immer noch, weiss ich gar nicht. Haben wir etwas bewirken?
Ja, wir haben wie auch gemerkt, also innen ist, habe ich also, ja, ähnlich gesinnte Leute, auch mit einem anderen Migrationshintergrund. Aber nicht nur mit, es hat auch Leute gehabt, die nicht einen Migrationsgrund hatten, aber die Themen von der Chancengleichheit sehr wichtig waren. Und dort haben wir uns zusammengetan und haben wie gefunden, ja, man redet sehr fest und viel über Migrationspolitik und was Leute, ja, was sie alles müssten leisten und was man für Erwartungen hat. Aber die Leute selber, die hier leben und hier aufgewachsen sind, ja, sie haben eine eigene Stimme und die sollen sie nutzen. Und dort, das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, sie auch sichtbar machen von, wir sind da und, ja, wenn man über Integration redet und das Gefühl hat, ja, da gibt es Leute, die müssen noch das und dieses machen, dann haben wir aber auch, wir sind da aufgewachsen, wir, wenn wir bei uns über Integration reden, dann ist das wie am falschen Ort, weil wir sind auch aufgewachsen in die Schule gegangen. Und von dem her, ja, wir haben auch Anforderungen an die Gesellschaft, nämlich eben Thema Chancengleichheit, bei der Bildung genau reinzuschauen, Durchlässigkeit auch herzustellen. Und das ist eigentlich wirklich das Ziel gewesen, dass wir selber mit dem, dass wir zusammen, wir sind ein Netzwerk gewesen von verschiedensten Kantonen, Politikerinnen und Politiker. Und gewisse sind in einem Parlament gewesen, andere noch nicht. Und so haben wir auch wollen zeigen und sagen, hey, wir sind da und wir setzen uns ein und wir machen auch mit und wir tun auch Verantwortung übernehmen.
Mhm. Wie ist das nachher gewesen im Kantonsrat, wo 12 Jahre, glaube ich, bist, wenn ich es richtig notiert habe, dass du nicht nur für Migrationspolitik machst, sondern allgemein jetzt bei der SP Sozialpolitik. Hast du wie so kleine, also die, ich sage jetzt so, die Etikette gehabt, wo hast du abstreifen, dass du auch noch für etwas anderes stehst und nicht nur die gut integrierte Kosovo-Albaner jetzt bist, die sich für noch mehr Integrationsmassnahmen einsetzt? Oder wie ist das in dieser Zeit? Hast du noch ein weiteres Feld können auftun in deinem sozialen Wirken politisch in deiner Partei und
ja,
im Kanton?
Ich habe bewusst auch gewählt im Kantonsrat. Ich bin bewusst nicht in die Gesundheits- und Sozialkommission gegangen, sondern ich bin zuerst in der Staatspolitischen Kommission und nachher in der Justiz- und Sicherheitskommission. Ich habe bewusst gewisse andere Themenfelder auch ausgewählt, die mir auch wichtig sind. Ich bringe zwar den Hintergrund mit und habe beruflich mit dem Thema Integration zu tun gehabt, aber es gibt noch viel mehr an gesellschaftlichen Themen, wo man genauer hinschauen muss. Und so bin ich dann nachher auch mit Sicherheitsthemen in Kontakt gekommen. Thema von Gleichstellung, Bildung, und aber auch Sicherheitsthemen, Justizthemen. Und das ist mir jetzt im Amt auch zu gut gekommen, dass ich auch in dieser Kommission auch gewesen bin und mich auch mit diesen Themen intensiver auseinandergesetzt habe. Aber das war schon auch mit der Grund gewesen, dass mein Hintergrund heisst nicht, dass ich jetzt einfach monothematisch unterwegs bin, dass ich nur über das Thema kann reden kann, sondern Politik ist sehr breit und auch mein Themenfeld, mein Blickwinkel ist auch sehr breit.
Mhm. Ja, das ist gerade ein Steilpass für deine aktuelle Position, dass wir dort noch ein bisschen drüber reden können. Das ist Vorsteherin Justiz- und Sicherheitsdepartement, Regierungsrätin. Zuerst einmal, vielleicht auch eine lustige Frage. Ich habe jetzt gelesen, dass schon 3-mal deine persönliche Mitarbeiterin gewechselt hat. Ist das jetzt Zufall oder ist das wie ist zu dem gekommen?
Ja, da gibt es eine Geschichte dazu, wo ich gewählt wurde bin, innerhalb von wirklich kurzer Zeit, ist es zuerst am Wahltag darum gegangen, okay, zuerst kommt noch die Departementsurteilung, 2 Tage später, und nachher ist so das nächste persönliche Mitarbeiterin. Dort habe ich dann nachher eine persönliche Mitarbeiterin angestellt. Sie hat einfach Monate später anfangen, nach meinem Amtsantritt. Und dann haben wir so als Übergang eine Kollegin von mir übernommen für 3 Monate. Und meine persönliche Mitarbeiterin hat sich nach einem Jahr entschieden, sich anders zu orientieren. Ihr hat ein bisschen das Team gefehlt, weil ich bin einfach nicht so viel rum. Und dann hat es dazu geführt, dass ich jemand anders gebraucht habe. Das ist dann die 3. Und mit allen 3 habe ich sehr guten Kontakt.
Also ich glaube, dort musst du auch schauen, dass, ich weiß nicht, wie bei dieser Wahl vorgehst, aber dass es so Leute sind, die du schon kennst im Vorfeld, persönlich zu tun gehabt hast schon vorher und nicht, jetzt wird nicht öffentlich ausgeschrieben, möchten sie persönliche Mitarbeiterin, Mitarbeiter werden von...
Genau. Ja, so ist es. Es ist wie an mein Amt gebunden, die persönliche Mitarbeiterin. Es muss eine Person sein, wo man sehr viel Vertrauen auch hat, wo man so als Paaringpartnerin auch so kann nutzen kann.
Und jetzt bist du zufrieden mit der Andrea Elmer? So sie?
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Sehr gut, ja. Ich musste es ansprechen, weil das habe ich so gelesen. Dann, aktuelle Herausforderungen politisch. Also, wir lesen etwa da von der Fangewalt, FCL, und dann rechtlich auch, wie einem Tempo unten sind. Ich gehe jetzt zuerst auf das ein, was versprochen hast beim Amtsantritt. Oh. Jetzt sehen wir schauen, ob du es schon hast können umsetzen. Ich will den Kanton noch sicherer machen, hast du gesagt. Jetzt haben wir da, ja, es hat halt ein bisschen Pech gewesen, dass da Schiesserei geht, Horsi oder was ist auch noch gewesen? Ja, es ist gerade ein bisschen viel gelaufen und dann ist die Diskussion gekommen. Bei den Umfragen gibt es aber auch die Statistik, die heisst, die Menschen fühlen sich sehr sicher bei uns, wenn ich da recht bin. Hast du es jetzt noch ein bisschen sicherer können machen, als es schon ist? Oder wie bist du da unterwegs?
Ja, es sind verschiedene Schwerpunkte, die ich im Departement habe. Und eine davon ist wirklich so die Sicherheit, die auch sehr subjektiv auch kann sein. Wenn man die Bevölkerung fragt, wie sicher das sich fühlt, dann hat man Wert von über 80%. Und das sind sehr gute Werte. Und das aufrechtzuerhalten, das ist absolut mein Ziel. Und dort gibt es so wie verschiedene Massnahmen. Und das eine ist, wo wir halt auch festgestellt haben, Thema von der Bekämpfung von der organisierten Kriminalität. Das ist ein Schwerpunkt, wo wir genau hinschauen müssen. Da gibt es gewisse kriminelle Netzwerke, die sich da verbreitet, wo so unseren Rechtsstaat auch bedroht. Und da ist es mir wichtig, dass wir genau hinschauen, dass wir nicht zulassen, dass sich das irgendwo stark einnistet. Und darum das bekämpfen, dazu hat die Regierung auch das Jahr für das 25 mehrere Stellen auch bewilligt, zusätzlich, also Schwerpunkt gesetzt. Und zum anderen, eines von meinen Schwerpunkten, wo ich politisch schon immer auch im Kantonsrat mich dafür eingesetzt habe, Bekämpfung von häuslicher Gewalt, geschlechtsspezifischer Gewalt. Da haben wir einen Aktions- und Massnahmenplan verabschiedet mit verschiedensten Massnahmen im Bereich auch Schulung von Mitarbeitenden. Im Bereich aber auch von der Prävention, wie kann man verhindern, Beratungsangebote stärken für Opfer, aber auch für Tatpersonen. Und ja, das sind so ein bisschen die Schwerpunkte, ja, zum den Kanton sicher machen. Und eins von den sehr interessanten für mich auch Themen sind, so wir haben bei uns im Justiz- und Sicherheitsdepartement sehr viele Infrastrukturen, die wir brauchen. Und eins davon, wo wir dran sind, ist das Sicherheitszentrum zu bauen, das in ein paar Jahren dann nachher wird kommen. Ein Sicherheitszentrum, es geht darum, Verkehrs- und Sicherheitspolizei, wo so an verschiedensten Orten...
Das ist in Rotenburg.
Das ist in Rotenburg, genau, wo dann mal das Projekt wird kommen mit einer Einsatzleitzentrale von 3 Kantonen, die zusammengeführt werden. Das ist wirklich so ein Leuchtturmprojekt und das dürfen sie begleiten und so ein bisschen zu sehen, wie sich die Räume entwickeln, wie das Projekt konkretisiert wird. Und das wird auch sehr viel dazu beitragen, Einsatzbereitschaft auch von der Luzerner Polizei dort auch zu erhöhen und auch für Sicherheit zu sorgen.
Ja, ist das auch Massnahmen rausgekommen sind aus dieser Sicherheitsstrategie, die gesagt haben, oder du gesagt hast, die überprüfen und weiterentwickeln. Mhm. Also die ist weiterentwickelt worden und jetzt sind wir in der Umsetzungsphase.
Wir sind in der Umsetzungsphase mit den verschiedenen Schwerpunkten. Und ein Thema, das mir generell auch wichtig ist, im Bereich auch von Gleichstellung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir als Kanton sind auch angewiesen, dass wir genügend Fachkräfte und Arbeitskräfte auch finden. Für das braucht es so gute Rahmenbedingungen. Und das Thema ist bei mir ganz stark im Fokus. Ermöglichen von verschiedensten Arbeitszeitmodellen. Und ja, dort habe ich so einen speziellen Fokus.
Ja, das ist auch eine Frage, die du gar nicht gerne hast. Ich stelle sie jetzt extra. Was macht jetzt dein Sohn, wenn du nicht daheim bist und die Mama fehlt?
Ja, da ist er mit meinem Mann. Entweder ist er mit meinem Mann unterwegs oder in der Kita oder Spielgruppe.
Genau, also ich habe extra ein bisschen gestichelt, weil also für mich auch in der heutigen Zeit sollte das eigentlich nicht mehr eine Frage sein, dass man da das Mami hinter dem Herd sieht, auf Deutsch gesagt. Ja,
ja, aber es kommt tatsächlich kommt ab und zu vor, dass das so ein bisschen eine Bemerkung ist, so eine Art, ja, wie kann das wie sein?
Ja, wenn wir über Sicherheit reden oder noch ein bisschen mehr reinreden, dort drinnen reden, ist... FCL, Fangewalt. Und da komme ich so ein bisschen mit dem Stammtisch-Argument und sage, Oder kannst du das mal so erklären, dass ich das am Stammtisch dann auch weiter sagen kann? Wieso ist es so schwierig, eine Lösung zu finden? Also Stammtisch, Statement von mir ist jetzt, eigentlich jeder, der dumm tut, sollte man dort rausnehmen und müsste vielleicht am Montag dann nicht am Geschäft erscheinen und dann würde es sehr schnell vielleicht weniger geben, die blöd tun in den Gruppen. Und dann sagt die Polizei auch immer dann, ja, die Gruppe ist zu gross, wir sind die Eskalation, oder, wo die Strategie ist. Man kann nicht in die Gruppe rein, weil sonst artet es aus. Mhm. Und was macht es so schwierig, dass man nicht weiterkommt in diesem Thema? Oder eben die Leute nicht kann in Untersuchungshaft? Oder das Gesetz ist nicht um für das? Oder einfach, dass es einem vielleicht würde weh machen, wenn man gegen das Gesetz verstoßen tut.
Ja, ich glaube, zuerst muss man feststellen, dass ganz viele FCL-Spiele ganz friedlich ablaufen. Also jedes Wochenende findet irgendwo ein Spiel statt, das wirklich unproblematisch verläuft. Da gibt es gewisse Risikospiele, die wir haben, wo etwas passiert. Und ich habe dort für mich so ein bisschen einen gewissen Plan entwickelt, wie ich mit dem umgehe. Wenn mir Leute sagen, ja, wenn man das macht, dann kann man das Problem lösen, dann sage ich, ja, merci vielmals. Können wir gerne ausprobieren, aber so einfach ist es wie nicht. Meine Massnahmen, ich habe so ein bisschen Massnahmenmix, wo ich sage, es braucht verschiedene Massnahmen. Eins ist wirklich der Dialog mit den Beteiligten, das braucht es, und dort gibt es ganz viele verschiedene Bereiche oder Leute. Zum einen sind es die Fans selber, Fanorganisationen, aber auch Fanarbeit, Polizei, Stadt, Kanton und Liga und Club. Also es sind so verschiedene, die miteinander müssen reden müssen, um zu schauen, dass die Spiele möglichst friedlich und sicher ablaufen. Es gibt einen Bereich von der Prävention, wo muss gestärkt werden. Aber dann haben wir auch polizeiliche Massnahmen. In den polizeilichen Massnahmen haben wir einen Bereich von Dialog, von Deeskalation und auch, wenn es muss sein, durchgreifen. Aber auch die Polizei hat gewisse präventive Elemente. Und dann gibt es noch Verantwortung vom Club. Und das sind für mich so ein bisschen vier Felder, die zusammen müssen ineinander reinwirken. Und gerade das Beispiel, wieso geht man dann nicht den einen rausholen und ja, quasi verhaften und festnehmen. Jeder Einsatz bei der Polizei muss verhältnismäßig sein. Das heisst, die Polizei muss auch immer ein bisschen abschätzen, sie müssen immer zuerst deeskalierend auch wirken. Und am Schluss geht es auch bei der Polizei darum, Leute auch zu schützen. Wenn man in so eine Masse würde reingehen würde, um jemanden rauszunehmen, dann tun sich ganz viele Leute nachher solidarisieren mit dieser Person. Und dann sind unsere Polizisten und Polizisten nicht geschützt. Und in dem Sinn muss die Polizei dort immer eine Abschätzung, Abwägung machen, was ist verhältnismäßig und wo muss man eingreifen und was machen sie dann auch und wo muss man einfach schauen, dass es ein bisschen ruhig bleibt. Und am Schluss geht es immer eben um eine Abschätzung, ja, um welche Straftat geht es, ist es wirklich verhältnismäßig, mit welchen Mitteln kann man denn da eingreifen. Und das sind so Fragestellungen, wo sich dann eine Polizei, wo das Gewaltmonopol hat, sich muss irgendwie stellen. Und das macht es dann wie schwierig, dass man genau die Tatpersonen kann eruieren, weil meistens sind sie dann vermummt. Also wir haben auch Videoaufnahmen, aber es ist auch sehr aufwendig, dass man die Videoaufnahmen dann auswerten. Das macht es ein bisschen schwieriger. Aber das heisst nicht, dass wir nicht konkrete Massnahmen dafür greifen. Und ich habe mir immer gesagt, ich will in diesem Bereich konsequent sein, wenn etwas passiert, wo eine Sachbeschädigung oder verletzte Personen dort rum sind, dann muss man können, handeln. Und dort haben wir auch ein Kaskadenmodell, wo wir verschiedenste Massnahmen können ergreifen können, um einfach auch Konsequenzen aufzeigen von so einem Verhalten.
Mhm. Ja, ich will nicht zu tief reingehen. Ich weiss, es ist nicht dein Lieblingsthema, aber gleich ist es ein Thema, das halt bewegt oder eben auch viel Schaden kann entstehen, inklusive Menschen, die verletzt werden. Hast du das Gefühl, ist man jetzt auf dem richtigen Weg? Und das andere ist noch, es wird immer Fangewalt geben. Es lässt sich fast nicht verhindern, wenn eine so grosse Gruppe emotional daherkommt und
Ja, es ist ein gesellschaftliches Problem. Gewalt wo, oder ein Ventil, das dann gebraucht wird. Das Fußball spielt die Emotionen. Es gibt ganz viele positive Emotionen, aber auch negativer Art von Aggressivität oder eine Sachbeschädigung. Und ich glaube, ja, dort ist einfach auch wichtig, ganz viele Spiele laufen gut. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, die Konsequenz immer wieder auch zu zeigen, dass man dort nicht nur zuschaut, sondern eben Massnahmen auch ergriffen hat. Und es hat eine Beruhigung von der Situation auch gegeben. Wir haben seit dem August 2023 keinen Vorfall in Luzern, im Raum Luzern gehabt. Andere Vorfälle in anderen Orten, wo wir dann auch das Kaskadenmodell angewendet haben. Es ist auch ein mediales Thema. Wenn etwas passiert, dann wird das medial, gibt es halt auch sehr viele Klicks. Und warum ich mich mit dem Thema, weil du das halt findest, ja nicht so gerne befassen. Es ist einfach extrem aufwendig und es ist nur ein kleines Thema in meinem Departement. Ich habe ganz viele andere Themen, die auch wichtig sind im Bereich vom Justizvollzug. Wir brauchen, ja, wir haben dort ein kleines Problem mit, wir haben nicht so viel Platz, oder ganz viele Bereiche, Fälle von häuslicher Gewalt, die bearbeitet werden, Präventionsthemen, Jugendthemen. Und das sind auch alles wichtige Themen, die manchmal dann medial auch nicht so eine grosse Aufmerksamkeit haben.
Mhm. So ein bisschen Verhältnismäßigkeit und Medien, die halt das aufgreifen, wo, ja, stark wirkt gegen aussen in der Gesellschaft. Wir kommen so ein bisschen zum Abschluss vom ersten Teil. Ich tue hier noch ein bisschen auf für das Polizeiwesen. Jetzt über Polizisten haben wir noch nicht geredet. Dort wird man ja, glaube ich, also ausbauen im Sinne von mehr Experten auch haben für gewisse Bereiche, wie du angetönt hast. Aber auch der Lohn ist ein Thema. Mhm. Wie ist der aktuelle Stand in diesem Bereich? Haben Sie das schon umgesetzt oder kommt da noch etwas? Oder,
Ja, wir haben mal einen Vergleich gemacht, nämlich wie der Stand ist bei den Polizisten und Polizisten, die ganz neu in den Beruf reinkommen. Wenn sie die Polizeischule fertig gemacht haben, dort haben wir gemerkt, dass wir im Vergleich ein bisschen tiefer waren. Das haben wir angehoben. Das war auch eine wichtige Massnahme gewesen, dass wir beim Rekrutieren, bei der Kampagne, die aktuell läuft, 117% dass wir dort genügend Leute auch rekrutieren können. Das ist die eine Massnahme. Und das andere, was wir jetzt auch gemacht haben, was ich festgestellt habe, es gibt so eine Besoldungsverordnung, wo Spesen und Nachtzulagen dort drin auch geregelt sind, die schon länger nicht mehr angepasst wurden. Und gerade Polizei oder jetzt auch Justizvollzug in meinem Departement sind 24-Stunden-Betrieb. Nachtzulage macht auch etwas aus. Und dort haben wir dann die Regierung können überzeugen, dass man diese Anpassung kann machen kann und dass dort auch eine Erhöhung gegeben haben. Mir ist generell wichtig bei den Thema Lohn oder einfach Mitarbeitende, was braucht es, damit wir sich enthalten, dass wir neue Leute auch gewinnen können, dass wir dort einfach gute Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen auch haben.
Mhm. Und was glaubst du, ist es attraktiv heute für einen jungen Polizist zu werden? Oder anders gefragt, haben wir genug Nachwuchs, die zu ihnen kommt, inklusive den Angeboten mit Quereinsteigern, die es auch gibt?
Ich habe gerade vor einer Woche 35 Polizistinnen und Polizisten können vereidigen in Zempach. Und ich stelle fest, der Beruf ist so vielseitig. Es gibt so viele Karrieremöglichkeiten innerhalb der Polizei, wo man ganz an vielen unterschiedlichen Orten arbeiten kann. Und ich finde es einen faszinierenden Beruf. Hat auch gewisse Berührungspunkte so mit der sozialen Arbeit. Das ist auch so ein Helferberuf auch, wo ich merke, es gibt Bezugspunkte. Und das ist total spannend. Ich merke, wenn ich mich mit jungen Polizisten und Polizisten unterhalte, was sie für eine Perspektive sehen. Und ich merke, hey, es braucht aber auch eine gute Grundstimmung im Chor, und das stelle ich fest, ist vorhanden. Und das macht es eben auch aus. Also Leute müssen aufeinander können zählen, müssen aufeinander können vertrauen in Einsätze. Und das macht extrem viel aus, dass sie dort eine gute Kultur so vorfindet. Und das ist mir auch enorm wichtig, dass man auch die kulturellen Themen generell, nicht nur bei der Polizei, aber auch bei den anderen Dienststellen, dass man diesen Aspekt von Kultur, von Team, dass man diese Perspektive dort auch, dass sie genügend Raum bekommt.
Mhm. Und du hast auch Gelegenheit gehabt, mit Leuten zu reden, die im FCL-Match den Einsatz haben. Ich muss jetzt nochmal mit dem kommen. Es ist auch nicht, sicher der gesuchteste Job. Oder bist du dort im Einsatz und hast ja Angst? Hast du auch Familie und Kinder daheim? Und weißt nicht, in Situation, wie sie sich entwickelt? Oder,
Also Angst jetzt würde ich jetzt nicht sagen. Ich war an einem Ordnungsdiensteinsatz, bei einem FCL-Match im Hintergrund. Das ist ein Ordnungsdiensteinsatz, wo sie aufgeboten werden, wo man einfach wie macht. Das sind einfach zusätzliche Überstunden, die dann geleistet werden. Für sie ist das wie so ein normaler Einsatz. Und jeder und jede ist dort froh, wenn es gut rauskommt. Und wenn sie dann, wenn der Arbeitstag nicht länger wird, wenn etwas vorfällt. Das habe ich festgestellt, dass sie ein grosses Pflichtbewusstsein, eine grosse Loyalität. Ja, dann muss man halt am Sonntag auch Einsatz und das wird gemacht. Das ist wie eine Selbstverständlichkeit für sie, dass sie aushelfen. Mhm. Ich habe aber nicht nur beim Ordnungsdienst, ich habe generell bei allen Dienststellen mache ich verschiedene Besuche immer wieder, wo ich in den Bereich hineingehe, weil es mich einfach interessiert. Was läuft konkret? Wie setzen sie das um? Und ich lehre so viel dabei, wie zum Beispiel eine Schwerverkehrskontrolle irgendwie der Polizei dabei sein oder jetzt auch beim Strassenverkehrsamt können näher hineinschauen, unter das Auto schauen oder so in verschiedensten Bereichen irgendwo hineinsitzen. Mit den Leuten reden, dort hat man auch ein bisschen Zeit, mit den Mitarbeitenden zu reden, also ein bisschen das Gespür bekommen, was sie beschäftigt. Das finde ich total spannend. Mache ich auch mega
gerne.
Und den
Traum vom Polizeiautofahren hast du schon können erfüllen?
Ja, Traum habe ich jetzt bei mir nicht so gehabt, der ist eher bei meinem Sohn. Genau, aber ja, ich bin auf mehreren Patrouillenfahrten auch in der Nacht dabei gewesen.
Ja, dann lassen wir doch das Thema da, Sicherheit, Polizei und der Kanton Luzern. Wir kommen zu den Kurzfragen. Ich bitte dich, die kurz zu beantworten. Wir starten mit der ersten Frage, die lautet so. Das weiss noch niemand über mich.
Oh, so kann ich jetzt, also ich glaube, es ist ja schon private Sachen, von nur meine Familie weiss. Ja.
Mhm. Du hast etwas gut kochen? Hast du eine Lieblingsfernsehsendung? Oder?
Oh, da hast du jetzt wirklich das falsche Thema verwünscht. Okay. Ich bin jetzt nicht so die grosse Köchin. Das ist die Aufgabe von meinem Mann, der macht das viel besser als
ja,
ich.
Ja, die albanische Küche hat mich noch interessiert. Yeah. Wir haben Rösti und viel Käse. Wie ist es bei euch?
Ja, es gibt so, es heisst Pite auf Albanisch. Es ist so Blätterteig. Und das ist jetzt ein guter Hinweis. Das kann ich gut machen. Mhm. Alles von Hand, Blätterteig selber gemacht.
Mit Füllung?
Mit einer Füllung drin, Fleisch oder Gemüse. Das mache ich mega gerne, aber ich merke gerade, das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht, wäre wieder nachher.
Mhm. Ja, und sonst hast du vielleicht Eltern, die mal auf Besuch kommen und ein kleines Grüßchen von der Heimat bringen. Dann die nächste Frage ist, das ist mir in der Erziehung meines Sohnes wichtig?
Einfach immer so ein bisschen das Vertrauen in ihn, in seine Fähigkeiten, das zu unterstützen, ihm das, so das Vertrauen geben. Das ist, glaube ich, für mich immer sehr wichtig. So ihm irgendwie zu sagen, hey, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und aber das Vertrauen, dass er selber auch Sachen kann machen. Und ich merke, wie die Selbstständigkeit immer so ein bisschen zunimmt und immer mehr Sachen kann machen. Und das finde ich,
Kannst du dir die Zeit nehmen? Weißt du, also bist stark engagiert am Abend, Veranstaltungen oder eben so Talk-Anfragen am Nachmittag. Ist es nicht so, kommst du heim, der schläft schon oder so, weißt du, dass ihr euch trefft?
Ja,
ist ja nicht selbstverständlich, Also ist jetzt Männer und Frauen eine Frage, oder? Also.
Ja, das ist wirklich tatsächlich so, dass wir aber am Abend, wenn ich später heimkomme, dass er schon schläft und am Morgen, wenn ich rausgehe, dass er immer noch schläft. Und, und die Zeitfenster versuche ich so auch ein bisschen einzuplanen, dass ich mal am Morgen vielleicht länger dort bin, also dass ich vielleicht erst auf die 8 Uhr gehe. Manchmal haben wir auch Mittagstermine, wo wir so blockiert werden, wo wir dann zusammen gehen, gehen essen, sie mich besuchen. Der Vorteil ist, dass sie in der Stadt wohnen und das nahe ist. Oder aber gezielt so gewisse fixe Übungen reservieren. Und da schaue ich schon darauf, dass wir dort ja, die Zeit zusammen können verbringen können. Aber es ist immer wieder eine grosse Herausforderung. Mhm. Aber Schulferien sind da dafür sehr geeignet, dass es dort ein bisschen ruhiger wird und weniger Termine und dass ich dann ein paar Tage frei mache. Mhm.
Gibt es noch so in der Sommerferien Kosovo? Haben Sie noch Verwandte?
Nein,
du und deine Familie? Also wie man es so gehört, ist jetzt ja, so ein Stereotyp, oder? So, ja, wir gehen in unser Häuschen und...
im Sommer eher nicht. Ja. Sommerzeit sind ganz viele Leute in Kosovo und es ist dann mega voll. Gar nicht so gerne, es ist auch zu heiss.
Und das sind die Schweizer Kosovoer, die dann auch nicht so gerne gewesen wären. So ist mir es gesagt worden, oder? Es sind dann auch fast Ausländer im eigenen Land.
Ja, sie haben einfach, es kommen alle auf einmal und es tut einfach auch die Infrastruktur dort ein bisschen überlasten. Ich war aber jetzt in den Osterferien ein paar Tage und es war total schön gewesen, jetzt im Frühling.
Mhm. Ja, dann gehen wir weiter. Hier habe ich schon mal gegen das Gesetz verstoßen.
Ja, in der Schulzeit würde ich sagen, mal irgend am Kiosk oder so, vielleicht einmal ein Kätschki oder so. So, vielleicht so, würde ich sagen, oder, in diesem Rahmen.
Oder
so
schnell an einem Termin müssen sein, ja, wo du mit dem Auto vielleicht ein bisschen schnell fährst.
Nein, ich habe gar kein Auto.
Dann, ja, ich bin etwas schwarz gefahren, wie niemandem sagt. Okay. Das ist im Kosovo besser als in der Schweiz?
Also ganz viel ist dort gut, ganz viel da. Oh, was fällt mir jetzt so am besten ein? Ich würde sagen jetzt...
Oder vielleicht auch anders? Oder,
weil ich jetzt gerade würde sagen, ich habe das Gefühl, egal, also ob Leute wenig oder viele haben, ich habe das Gefühl, sie haben so eine Lebensfreude, so ein bisschen Tag auch reinzuleben und... Ich glaube, das habe ich jetzt so ein bisschen bewundert. So ein bisschen
Gelassenheit.
Eine gewisse Gelassenheit habe ich wie das Gefühl, so im Alltag rauszuspüren.
Ja, nehmen wir so mit. Dann geht es gerade steil weiter. Hierfür bewundere ich die SVP.
Das ist jetzt nicht so ganz, nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, generell bei Parteien in unserem System sind die wichtig. Leute, die sich für andere einsetzen, egal welcher Partei, jetzt so im Schweizer Kontext, finde ich eine wichtige Säule auch von unserer Demokratie.
Dass sie sich für die Landwirtschaft einsetzen, zum Beispiel vielleicht.
Ja, jeder und jede für seine Themen und ihre Themen.
Denn, das rate ich einem Flüchtling in der Schweiz?
Sicher Sprache zu lernen, auf die Leute zugehen, Unterstützung suchen, Nachbarn. Es gibt ganz viele Leute, die gerne unterstützen und die einfach anfragen. Und da gibt es ganz viele schöne Kontakte und Freundschaften, die daraus entstehen.
Und dann zum Abschluss noch der Blick in die Zukunft. Das wünsche ich mir für die Zukunft.
Ja, weil ich jetzt den Fuß da so ein bisschen lädiert habe. Das ist einfach mal Gesundheit. Das ist einfach Grundvoraussetzung. Das ist jetzt vielleicht eine banale Feststellung, aber ich glaube, ein bisschen Sorge tragen auch zu der eigenen Gesundheit und immer wieder einfach Momente schaffen mit Freundinnen, Freunden, Familie, um anstoßen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, schön bist du da gewesen.
Sehr gerne.
Gute Besserung.
Merci vielmals.
Und hopp Luzern.
Ja, genau.
Und ja, wir sehen uns wieder hier im Talk im Saustall. Das ist die Ausgabe. Wisst ihr das nicht, hä? 14 gewesen. Und wir sehen uns so der Ausgabe 15 oder vielleicht auch vorher. Wir können alles wieder nachschauen auf der Plattform Trichter.ch. Talk im Saustall, schön sind ihr da gewesen. Macht's gut, tschüss zusammen.
Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Pura Banjo, die Marke für Ihren Bad und Bau von der Grüter Hans AG.